Also, wir sind heute im letzten Kapitel von Petrus und somit auch am Schluss von dieser Serie. Und wie es so heisst, das Beste kommt zum Schluss. Ich weiss nicht, wer von euch den Film kennt oder schon mal den angeschaut hat. Von Jack Nicholson und von Morgan Freeman. Das sind zwei alte, kranke Männer. Sieht so nicht so danach aus. Aber sie sind zwei alte, kranke Männer im vierten Lebensabschnitt und sie lernen sich im Spital kennen. Miteinander fassen sie neue Mut und miteinander sogenannte Löffellisten erstellen. Also eine Liste von dem, was sie im restlichen Leben noch gerne machen möchten, bevor sie, wie man so sagt, den Löffel abgeben. Die hoffnungsvolle Erwartung, nochmal ein außergewöhnliches Erlebnis zu machen, beflügelt die beiden Männer und gibt ihnen neue Kraft. Wir fokussieren uns heute auf die Löffelliste von Petrus, wenn wir ihm so sagen wollen. Er weiß, dass er bald sterben wird und er will mit Nachdruck und Herzblut nochmal die Gläubigen warnen und sie ermutigen. Die aktuelle Bibelforschung geht davon aus, dass der Petrus die letzten Jahre von seinem Leben in Rom war. Und der Glaube an Jesus Christus gelehrt hat und darum im Gefängnis war. Vielleicht für die, die den Anfang nicht so mit überkommen von dieser Serie, die Empfänger von diesem Brief, die leben hier in der westlichen, eigentlich im heutigen Westen von der Türkei. Und wo der Brief jetzt geschrieben wird, ist der Petrus ja hier in Rom. Der Petrus hüllt seine Gedanken, Ratschläge und Wünsche in eine hoffnungsvolle Erwartung ein, sowohl am Anfang wie auch am Schluss von seinem Brief. Ich will nochmal an den Anfang gehen. Dort sagt der Petrus: Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Und Gott wird die Tore des Himmels weit öffnen und euch in das ewige Reich von Jesus Christus, unserem Herrn und Retter, eintreten lassen. Deshalb bemühe ich mich, euch dies alles noch einmal klar vor Augen zu führen, damit ihr euch noch daran erinnert, wenn ich schon längst nicht mehr bei euch bin. Die Christen sind dem Petrus sehr wichtig. Sein Fokus ist hauptsächlich darauf ausgerichtet, dass sie ihren Glauben nicht aufgeben und sich nicht entmutigen lassen durch den Druck, dem sie ausgeliefert sind. Überall in allen Lebensbereichen sind sie unter Druck gewesen. Sie werden wegen ihrem Glauben verfolgt. Später probieren sie zu entmutigen. Und ihr Lehrer verbreitet Unwahrheiten und wollen sie als Christen verunsichern in ihrem Glauben und wollen sie für sich gewinnen. Auch erkennt Petrus die Gefahr von der geistlichen Müdigkeit, die sie haben, und der Selbstgefälligkeit im Glauben. Der Petrus kennt den Prozess, wo es darum geht, zu erkennen, zu verstehen und das Wesen, das göttliche Wesen und die göttlichen Wahrheiten zu verstehen. Die göttlichen Wahrheiten, die führen dann zu einem, oder sind der Anfang von einem nachhaltigen Frieden, von Sicherheit, Geborgenheit und Freude. Der Prozess, der setzt eine fröhliche, freudige, hoffnungsvolle Erwartung frei. Und die Erwartung, die von der Gemeinschaft mit Gott sowohl im Hier und Jetzt ist, im Da, als auch in der unsichtbaren Zukunft. Aus meiner Erfahrung von den letzten 3 Jahren kann ich den Prozess begeistert bestätigen, aber dazu später mehr. Fassen wir doch mal den 2. Petrusbrief mal kurz zusammen. Im 1. Kapitel finden wir Anweisungen für wachsende Christen. Der Petrus erklärt mit Herzblut, dass wir durch Gottes Kraft und Gottes Verheißungen befähigt und begabt sind, ein Leben zu leben, über das sich Gott freut. Er beschreibt das Motiv und Verhaltensweise für ein geistliches Wachstum. Im 2. Kapitel erklärt der Petrus die Gefahren für wachsende Christen. Der Petrus warnt vor Irrlehren und zeigt Kennzeichen von diesen Irrlehren auf und was sie lehren. Und jetzt im dritten Kapitel erklärte Petrus die Hoffnung für wachsende Christen. Und er beschreibt die hoffnungsvollen Verheißungen in der Zukunft, die später bezweifelt und verachtet. Tauchen wir noch zum Schluss von dieser Predigtserie in das dritte Kapitel ein. Der Petrus erklärt nochmal mit Nachdruck, warum er diesen Brief geschrieben hat. Er schreibt in den ersten Versen, wenn wir es schon gehört haben, dies ist nun schon der zweite Brief, liebe Freunde, den ich euch schreibe. Es geht mir in diesen Briefen darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Erinnert euch an das, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und an die Lehre unseres Herrn und Retters, die euch durch die Apostel, die Gott zu euch schickte, überbracht wurde. Der Petrus wünscht sich, dass die Christen fest verankert auf dem Glaubensfundament stehen. Das Fundament, das gleitet durch das vollbrachte Werk von Jesus am Kreuz. Die Standhaftigkeit im Glauben und ist der beste Schutz gegen Irrlehrer und gegen Spötter. Irrlehrer und Spötter verdrehen die Wort, streuen Zweifel und wollen verunsichern. Sie sind respektlos und denken geringschätzig von Gott und Jesus. Der Petrus ermutigt die Christen und auch uns, den Aussagen der Propheten im Alten Testament zu glauben und dem Wort von Jesus Christus zu vertrauen. Aber was heisst das konkret? Dazu zwei Beispiele. Zuerst ein Prophet aus dem Alten Testament. Im Kapitel 3, Vers 9, in meiner Bibel gibt es einen Hinweis zum Prophet Habakkuk. Schauen wir doch da mal ein bisschen genauer an. Der Habakkuk war ein Prophet und er war aktiv, wenn man so will sagen, in den Jahren 612 bis 589 vor Christus. Das war die Zeit, wo einerseits die babylonische Gefangenschaft kurz bevorgestanden ist. Und da kommen wir jetzt darauf zurück. Er war ein Mann, der nach Antworten gesucht hat für all das Böse und für die Ungerechtigkeiten, wie die Menschen miteinander umgehen und sich gegenseitig das Leben schwer machen. Die Augen vom Habakkuk sehen nur Unterdrückung, Gewalt und Streit. Recht und Unrecht wird verdreht. Er geht mit seinen Fragen zu Gott und fragt, warum Gott, lässt du das zu? Warum gibt es Böse in der Welt? Warum scheint das Böse zu siegen? Dann fängt Gott an zu reden und gibt dem Habakkuk den Auftrag, Gottes Antwort gut lesbar aufzuschreiben, damit die Juden die Worte lesen und verstehen können. Gott erklärt, dass es so aussehen mag, als das Böse siegen wird und das Böse triumphieren wird, aber doch letztlich wird das Böse gerichtet. Und das Gute wird gewinnen. Das Gericht wird nicht schnell kommen, aber es wird kommen. Sowohl das damalige Süd- wie auch das Nordreich von Israel wird von den Babyloniern erobert. Und das ist das, was der Habakkuk voraussagt und auch beschrieben tut. Das ist dann auch in Etappen passiert, von 612 bis 586, also eben genau in dieser Zeit, wo der Habakkuk Prophet war. Zum Schluss, 586 vor Christus, wird dann Jerusalem erobert. Das Gericht ist schwer verständlich, aber Gott will durch Zerstörung sein Volk wieder zu sich ziehen. Was dann auch nach der Rückkehr von den Israeliten nach der 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft unter dem Nehemia ja auch eindrücklich passiert ist. Aber gehen wir doch einmal zurück zum Habakkuk. Nachdem er das androhte Gericht aufgeschrieben hat, für alle verständlich, fährt ihm der Schrecken mächtige Knochen. Versetzen wir uns einmal in die Person vom Habakkuk. Gott teilt ihm gerade mit, dass sein Volk schon bald in einem zerstörerischen, grausamen Krieg eine vernichtende Niederlage erleiden wird. Zerstörung von Krieg und all die Grausamkeiten, das ist das, was wir ja aktuell hautnah erleben auf den verschiedensten Erdteilen dieser Welt. Aber wo der Habakuk dem gegenübersteht und weiss, mein Volk wird gerichtet, was macht der Habakuk da? Was meinen die, was macht er? Haben Sie Ideen?
Sich in Sack und Asche legen.
Ja. Ich weiß nicht, vielleicht macht das. Auf jeden Fall unglaublich, aber wahr. Genau jetzt richtet er seinen Blick weg von dem Grauen hin zu Gott. Er fokussiert sich auf die Macht und die Hoffnung, die er bei Gott hat. Und er sagt Folgendes: Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil, wenn er genau weiß, ich stand kurz vor der Vernichtung und vor dem Chaos, wo jetzt dann auf mich einprasselt und wo ich ein Teil davon wird sein. Sagt er einfach so: Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil, denn der Herr ist meine Kraft, er wird meine Füße machen wie Hirschfüße und wird mich über die Höhen führen. Also er sagt, auch wenn ich dem Grauen kurz bevor gegenüberstehe, Gott macht meine Füße fest. Sehr eindrücklich, wie der Habakuk da reagiert. Eben obwohl das nackte Chaos um ihn jetzt losbricht, setzt er seinen Blick auf Gott. Auf die intime und empathische Ebene von dieser persönlichen Beziehung zu Gott. Die Fokussierung setzt bei ihm ein grosses Vertrauen frei und eine unerschütterliche Hoffnung auf herrliche Zeiten im Angesicht vom Grauen. Die Fokussierung ist keine billige Vertröstung, sondern eine Macht und Kraft, die der Habakuk ganzheitlich mit Herzblut erfasst. Es gibt noch mehr so Berichte im Alten Testament, zum Beispiel bei den Geschichten von Mose, von David oder von Daniel. Sie zeigen die Macht und die Kraft von Gottes Verheißung, dass das, was Gott voraussagt, dass das wahr ist und dass es auch eintrifft. Obwohl es auch Ausnahmen gibt zu dem, wo sich Gott in seiner Gnade umstimmen lässt, zum Beispiel der Abraham oder der Mose oder der Hiskia. Der Hiskia, der die Nachricht vom Propheten überkommt, dass er sterben werde, weil er ist krank im Bett gelegen. Der Prophet ist zu ihm gekommen und hat gesagt, du wirst sterben. Dann wendet sich der Hiskia in einem Gebet an Gott. Und Gott sagt, okay, dann schenke ich dir nochmal 15 Jahre. Eindrücklich. Auf jeden Fall, die Erfüllung von Gottes Prophezeiung und Verheißungen zeigt, dass Gott absolut vertrauenswürdig ist. Und logischerweise heisst es auch, dass die Ereignisse, die noch nicht eingetroffen sind, aber vorausgesagt sind, dass die eintreffen werden, dass die in Erfüllung gehen. So ein Gottvertrauen entkräftigt jeden Spott und Zweifel. Darum ermutigt der Petrus durch die Erinnerung an die Taten von Gott in der Vergangenheit, unser Denken auf die Worte und den Willen von Gott zu richten. Und jetzt ein Beispiel aus dem Neuen Testament von Jesus selber, wo sich auch auf die Aussagen von Petrus bezieht oder umgekehrt. Ein Beispiel, das für mein Glaubensleben eine entscheidende Verheißung aufzeigt. Jesus sagt da im Johannes 16, ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Ratgeber, Helfer, Beistand, je nach Übersetzung, nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom bevorstehenden Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht wird kommen, weil der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Jesus erklärt in dieser Verheißung, was bald geschehen wird und warum. Seine Zeit auf dieser Welt ist limitiert. Er wird als auferstandener Sohn von Gott wieder zurück in sein Heiligtum in den Himmel gehen. Aber er wird seine Jünger nicht allein zurücklassen. Jesus wird seinen Nachfolger, den zeitlosen Stellvertreter, den Heiligen Geist schicken. Es ist die gleiche Kraft von Gott, die bei der Taufe von Jesus, von seinem Vater, im Himmel sichtbar und hörbar auf Jesus geleitet worden ist. Und es ist die gleiche Kraft, keine homöopathische Dosis, die in uns ist. Wir haben den gleichen Heiligen Geist bekommen. Was für eine Ehre und Wertschätzung von Gott, dass er für uns und in uns die gleiche Kraft freisetzt und die auch anvertraut. Weiter erklärt Jesus die Art und Weise, wie der Heilige Geist wirkt. Nämlich jeder Mensch, der Gott sucht, wird der Heilige Geist die Augen für die Wahrheit aufmachen. Da kurz noch dazu. Zünd. Die Wahrheit über Zünd. Dass Zünd die Ablehnung von Jesus Christus als Erlöser und einziger Weg ist. Durch seinen Tod am Kreuz hat Jesus stellvertretend für jeden Mensch Trennung zwischen Mensch und Gott aufgehoben. Es sind nicht unsere einzelnen sündigen Taten, die uns grundsätzlich von Gott trennen. Die Sünde der Menschen ist die Ablehnung von dem, dass Jesus Christus sie mit Gott versöhnt hat, bevor sie überhaupt sich für ihn entschieden haben oder ihn kennengelernt haben. Bildlich heisst das, Jesus streckt mir weisse Kleider entgegen. Das Ablehnen von diesen weissen Kleidern, das ist Sünde. Nehme ich aber die weissen Kleider an, werden sie immer wieder dreckig, solange ich in diesem Körper bin. Aber durch die Gnade von Jesus Christus garantiert er mir, dass er die Verschmutzungen immer wieder reinmacht. Der innere Mensch wird täglich erneuert. Ich habe vor ein paar Wochen die Bibelstelle gelesen und ich bin dran, die zu verinnerlichen, die hoffnungsvolle Zusage in mir verwurzeln zu lassen. Es heisst, Entschuldigung, im 2. Korinther 4, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden, unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Gehen wir weiter, die Wahrheit über Gottes Gerechtigkeit, die Jesus erwähnt. Es gibt keine Ungerechtigkeit mehr, die Jesus nicht am Kreuz ausgelöscht hat. Gott hat seinen ganzen Zorn über die ganze Menschheit auf Jesus ausgegossen. Sein Blut hat den Zorn aufgesogen und ausgelöscht. Das Gericht ist vollzogen. Zwischen Gott und der Welt herrscht ab jetzt Gerechtigkeit für jeden, der die Gerechtigkeit annimmt und sich dieser Gerechtigkeit auch unterstellt. Jesus hat sein Werk getan und geht dorthin zurück, wo er hergekommen ist. Dann die Worte über das Gericht. Satan als Herrscher dieser Welt ist gerichtet. Sein Reich ist ein besiegtes Reich. Auch wenn es sich jetzt noch in der ganzen Macht und Kraft zeigen tut, aber es ist ein besiegtes Reich. Das Gerichtsurteil wird bei der Wiederkunft von Jesus vollzogen werden. Jetzt aber zurück zum Petrus. Genau an diesem Punkt setzen die Spötter nämlich an. Sie denken verachtend über das Gericht. Sie zweifeln das an und stellen das Gericht in Frage, dass das Gericht kommen wird und dass Menschen gerichtet werden. Sie machen sich lächerlich über das und bezweifeln das. Schauen wir uns doch an, wie der Petrus argumentiert. Er sagt, vor allem denkt daran, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen und nur ihren eigenen Begierden folgen. Sie werden sagen, Jesus hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Soweit ein Mensch nur zurückdenken kann, ist doch alles genauso geblieben, wie es immer schon war, seit die Welt erschaffen wurde. Der Petrus antwortet auf Zweifel von diesen Spöttern, dass Gott das, was er sagt, auch tut. Als Beweis nennt er die Erfüllung der Prophezeiungen und Verheißungen in der Vergangenheit. Er sagt, und Gott hat durch dasselbe Wort befohlen, dass dieser Himmel und diese Erde Bestand haben werden bis zum Tag des Gerichts. Dann werden sie, Himmel und Erde, vom Feuer verzehrt werden und die gottlosen Menschen werden zugrunde gehen. So das Gottvertrauen, dass Gott das, was er sagt, auch ausführt, entkräftigt jeden Spott und Zweifel. Darum ermutigt der Petrus, die Gewissheit zu verinnerlichen und zu verfestigen. So ein uneingeschränktes Gottvertrauen wird den Glauben der Christen stärken und sie ermutigen. Hoffnungsvolle Freude soll ihre Herzen erfüllen für das, dass Gott seine unvorstellbaren guten Absichten unlimitiert umsetzen wird. Aber die Spötter blenden das erste Gericht von Gott von der Sintflut aus und sagen, ja, es ist ja alles so gewesen, wieso soll Gott überhaupt richten? Wenn Gott ein weiteres Gericht ankündigt, dann wird er es auch tun. Doch selber die Gläubigen sind verunsichert und fragen sich, warum denn Gott mit der Wiederkunft wartet, wieso dass er das rauszögert. Da sie ja durch Verfolgung unter Druck stehen. Diese Frage beantwortet Petrus so. Es ist aber nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkehr hinauszögert, wie manche meinen. Nein, er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle Buße tun und zu ihm umkehren. Es ist einzig und allein Gottes Güte und Gnade. Gott ist nicht langsam. Er handelt einfach nach seinem Zeitplan und nicht nach unserem. Er wartet, damit so viele Menschen wie möglich gerettet werden, dass so viele Menschen wie möglich sich für ihn entscheiden und zu ihm umkehren können. Das ist die Erklärung von Petrus, warum das Ende noch offen bleibt. Gott will nicht, dass die Menschen verloren gehen und mit der selbstgewählten ewigen Trennung von Gott dann einmal gerichtet werden. Mit dem Tag der Wiederkunft von Jesus kommt auch sein prophezeites Gericht. Das Gericht über alle, die sich weigern, an Jesus Christus als einzigen Weg zu Gott zu glauben. Und das Gericht wird kommen. Nochmal der Petrus. Doch der Tag des Herrn wird so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm, auch schmerzlich, denke ich, vergehen. Und alles wird sich in Flammen auflösen und die Erde wird mit allem, was auf ihr ist, verschwunden sein. Gottes Plan für die Menschen ist grundsätzlich nicht Zerstörung, sondern ein Neuanfang. Er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dort werden wir, die Gläubigen, in Ewigkeit leben. Der Paulus nennt das an einer Stelle das Evangelium von der Herrlichkeit vom glückseligen Gott. Hoffen wir auf die Realität von dieser Verheißung? Der Petrus tut es auf jeden Fall. Er sagt, wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Petrus beendet seinen Brief, wie er ihn angefangen hat. Er ermahnt und ermutigt die Christen, sicher auf dem Fundament vom Glaubens zu stehen. Liebevoll und eindringlich motiviert Petrus, in den verschiedenen Herausforderungen in unserem Leben unser Vertrauen in Gott nicht aufzugeben. Es gibt immer wieder schwierige Situationen in unserem Leben und um uns herum, an denen wir verzweifeln könnten. Der Petrus kennt solche Situationen aus dem eigenen Leben bestens, zum Beispiel dort, wo er Jesus verleugnet hat. Der Petrus motiviert uns, nicht aufzugeben und standhaft zu bleiben. Gott, die Quelle der Hoffnung, soll durch die Kraft vom Heiligen Geist in uns immer unerschütterlicher werden. So beschreibt es der Paulus im Römerbrief. Doch wie gelingt das? Für mich persönlich ist es ein Prozess, wo ich immer wieder neu entscheide, mich auf Gott auszurichten. Meine Hoffnung, meine Erwartungen, mein Glauben, mein Vertrauen auf ihn zu richten. Kürzlich habe ich eine Formulierung gefunden, die dazu sehr passend ist. Und zwar vom Johannes Hartl. Er sagt, wohin du zielst, bestimmt, wer du bist und wohin du gehst. Das, wofür du Zeit verwendest, bestimmt den Kurs deines Lebens. Mit jedem Tag und jeder Stunde, die du verbringst, erntest du langfristig das, was du in Hunderten von Einzelstunden gesät hast. Willst du es nochmal lesen? Wohin du zielst, bestimmt, wer du bist und wohin du gehst. Das, wofür du Zeit verwendest, bestimmt den Kurs deines Lebens. Mit jedem Tag und jeder Stunde, die du verbringst, erntest du langfristig das, was du in Hunderten von Einzelstunden gesät hast. Bis im Vortrag weist er darauf hin und er warnt auch, dass wenn ich mein Denken ändern will, dass es nicht von heute auf morgen geschieht. Wenn ich heute anfange, dann kann ich nicht morgen ernten. Das ist ein Prozess, wo ich um Disziplin und Ausdauer nicht drum herum komme. Das ist nicht vergleichbar mit einem Programm-Update auf meinem PC oder Handy, wo ich einfach draufdrücken kann und nach ein paar Sekunden ist es drauf. Es ist eher so wie der Bauer, der heute Weizen sät, kann nicht morgen ernten, sondern es braucht Zeit dazu. Die Fokussierung, das ist ein langwieriger Prozess, aber ein nachhaltiger. In der Fastenwoche von 2021, also vor rund 2,5 Jahren, habe ich mich entschieden, Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist besser kennenzulernen. Ich habe angefangen, mich täglich im Gebet vor Gott zu positionieren und mich auf ihn auszurichten und biblische Worte auszusprechen, weil Worte haben Macht. Meine Seele soll hören, was ich denke. Der David macht das in seinem Psalmvers vor und der David redet vielfach zu seiner Seele. In meinem Kopf ist ein Bild entstanden von Gottes Wesen mit den entsprechenden Bibelstellen, die sein Wesen beschreiben und was das für mich bedeutet. Mein Glaubensleben hat sich durch das enorm verändert und entwickelt. Meine Begeisterung und auch meine Beziehung und Liebe zu Gott, Jesus Christus und dem Heiligen Geist ist stetig am Wachsen. Amen. Ich bete noch mit dem Vers von Petrus. Ja, Vater im Himmel, mein Wunsch für uns alle ist es, dass du immer mehr mit deiner Gnade und deinem Frieden uns beschenkst. Und dass du, Jesus, dass wir dich immer besser kennenlernen, dass wir dich, Gott, immer besser kennenlernen. Es ist deine göttliche Macht und Kraft, die uns alles geschenkt hat, dass wir ein Leben führen können, das dir gefällt. Das hast du für uns getan. Und ich danke dir dafür, dass du in deiner Herrlichkeit, in deiner Güte, in deiner Gnade uns berufen hast, deine Repräsentanten zu sein. Wir dürfen bei dir sein. Du hast uns zurückgerufen. Du hast uns zurückgeholt als Gegenüber. Du hast uns als deine Gegenüber geschaffen und wir dürfen dir als deine Gegenüber begegnen. Du hast uns auf Augenhöhe wieder zurückgeholt. Und durch die gleiche mächtige Kraft und für all die, du hast uns mit der Kraft vom Heiligen Geist ausgerüstet und die Verheißungen geschenkt, die uns ausrichten auf dich. Du hast uns versprochen, dass wir Anteil an deiner göttlichen Natur überkommen Und das hast du in uns eingelegt und das soll in uns hineinwachsen. Und dafür danke ich dir. Amen.